Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag. Abgründig, komplex, intelligent und herablassend, so sind die Charaktere immer wieder, die John Malkovich spielt. Nun ist der 69-jährige US-Schauspieler Seneca, der Ziehvater und Vordenker des späteren Kaisers Nero.
Ich verstehe.
Seneca war das Establishment. Und die herrschende Klasse Roms stand Schlange, um ihn für seine tiefgründigen Gedanken großzügig zu bezahlen. Gedanken, die seinen wohlhabenden Sponsoren meist genau das sagten, was sie hören wollten.
Ein Gespräch mit John Malkovich gibt es gleich. Wir schauen auch nach Israel, wie die Filmszene mit den Gesetzesvorhaben der Regierung umgeht. Und es geht um einen Film hier in Vollbild, der einen blinden Fleck in der deutschen Erinnerungskultur aufarbeiten will, nämlich die deutsche Kolonialgeschichte in Namibia. Eigentlich gehört seine große Liebe der Bühne, aber John Malkovich hat auch in mehr als 70 Filmen gespielt. Oft waren es Schurkenrollen, etwa ein Attentäter in The Line of Fire oder der mörderische Tom Ripley in Ripley's Game. Er hat in großen Actionfilmen gespielt wie Con Air und er liebt den Independent-Film, was ihm sogar eine eigene Titelrolle einbrachte, Being John Malkovich. Jetzt kommt ein neuer Film mit ihm ins Kino, Seneca. Eine Satire über die letzten Tage des römischen Philosophen Seneca und die Anfänge von Kaiser Neros despotischem Reich. Seneca, eben John Malkovich, lehrt Nero, bis dieser seines Lehrers überdrüssig wird.
Und die Geste, Herr, die ihm ewiges Ansehen bringt und Unsterblichkeit, ist nicht die Hand, die seiner Feinde Kehle wirkt, sondern vielmehr die Fingerspitzen, die sanft das blutige Federkleid einer verletzten Taube streicheln.
Schweig still! Hat dir das eigentlich jemals jemand gesagt? Hat dir schon jemals jemand gesagt, dir deine scheiß Lebensweisheiten zu sparen und einfach mal das Maul zu halten?
Ja, eindeutig. Nero ist wütend und deswegen erteilt er auch später den Befehl, dass Seneca sich selbst töten soll. Seneca schneidet sich die Pulsadern auf und Regisseur Robert Schwenke lässt Seneca sehr lange bluten. Währenddessen verabschiedet sich der Stoiker mit einer letzten Lektion seiner Lebensphilosophie aus dem Leben. Ein Film, der stark stilisiert die Vergangenheit und die Gegenwart vermischt und die Frage stellt, welche Rolle eigentlich die intelligente Elite beim Aufstieg von Tyrannen spielt. Ich hatte die Gelegenheit, mich im Verlaufe meines Gesprächs auch darüber mit John Malkovich zu unterhalten.
Robert Schwenke
hat erzählt, er hat Ihnen das Drehbuch geschickt und Sie haben innerhalb weniger Tage geantwortet. Was hat Ihnen an der Idee gefallen, Seneca zu spielen?
Well, I mean, it wasn't so much about the idea of playing Seneca. It's about the story and how it's told for the most part.
Es ging nicht so sehr um die Idee, Seneca zu spielen, sondern um die Geschichte und wie sie erzählt wird. Ich fand sie sehr originell und anregend. Wir blieben über 7 oder 8 Drehbuchversionen hinweg in Kontakt, über einen Zeitraum von mindestens 1,5 Jahren. Und ich habe immer wieder auf die Drehbuchfassungen geantwortet. Ich dachte, es würde ein sehr interessanter Film und eine große Herausforderung werden.
Sie sagten, es ging nicht um die Idee, Seneca zu spielen, sondern um die Geschichte. Was hat Ihnen daran gefallen? Und als Sie sagten, Sie hätten auf die Drehbücher reagiert, in welche Richtung haben Sie die Drehbücher denn mitentwickelt?
I don't know if I helped develop it, but if I pushed in a direction, it was probably not to make it about modern times.
Ich weiß nicht, ob ich bei der Entwicklung geholfen habe, aber wenn ich in eine Richtung gedrängt habe, dann war es wahrscheinlich die, dass es nicht um die heutige Zeit gehen sollte. Ich halte die anachronistischen Züge des Films für sehr klug. Man kann über fast jede Regierung, Politiker oder Spin-Doktor eine Geschichte über Korruption schreiben. Das wäre nicht sehr schwer. Ich fürchte nur, diese Art von Film hat nicht sehr lange Bestand.
Those kind of movies don't tend to last very long.
Das ist interessant, diese Balance zwischen dem alten Rom und den Bezügen zu heute. Aber vielleicht erstmal zu der Figur des Seneca, denn ich bin mir nicht sicher, dass alle mit ihr vertraut sind. Seneca lehrte Nero, als dieser als 16-Jähriger im Jahr 54 nach Christus Kaiser wurde. Er lehrte Rhetorik, Philosophie, Reinheit, Enthaltsamkeit und Freundlichkeit.
Im Film hat Nero schon relativ früh genug von Senecas Auslassung, schickt ihn weg und wird dann zu einem brutalen Herrscher. Inwieweit ist Seneca Ihrer Meinung nach für die Erziehung dieses Tyrannen mitverantwortlich?
Well, I think in terms of this film, he's certainly blamed for his association with Nero by his colleagues and admirers.
Nun, im Film wird er sicherlich von seinen Kollegen und Bewunderern und vielleicht auch vom Volk für seine Verbindung mit Nero verantwortlich gemacht. Wir sehen das nicht unbedingt, weil Nero sehr früh zu Seneca sagt, er möge bitte Ruhe geben. Historisch gesehen weiß ich es nicht, aber das spielt auch keine Rolle, denn das ist nicht unser Thema. Seneca würde wahrscheinlich sagen, dass er einen mäßigenden Einfluss auf die Exzesse von Nero hatte. Wenn Seneca wirklich versucht hat, ihn zu mäßigen, war das allerdings keine erfolgreiche Kampagne.
He was a moderating influence on the excesses of Nero. That wasn't a successful campaign, probably, if that's the case. But
ich glaube, Nero war zu großen Teilen seine eigene Schöpfung. Gleichzeitig versucht Seneca, Nero über Barmherzigkeit zu belehren. Aber Seneca genießt selber ein riesiges Gehalt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die reine Lehre der Barmherzigkeit im Sinne von Jesus ist.
I don't know if it's the same as, let's say, as Jesus teaches.
Yeah, and so Ihre Figur eröffnet also all diese Ambivalenzen, die in Seneca verwurzelt sind. Einerseits lehrt er Freundlichkeit und Enthaltsamkeit, auf der anderen Seite ist er sehr reich. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, diese Ambivalenz in der Figur zu spielen?
Well, I think my approach to about any character is ambivalent.
Ich denke, meine Haltung jeder Figur gegenüber ist, dass sie ambivalent ist. Ich gehe von grundsätzlichen Widersprüchen im Menschen aus. Wir stehen uns ja häufig selbst ambivalent gegenüber, zumindest wenn wir zurechnungsfähig sind. Ich bin also wirklich Szene für Szene vorgegangen. Was wollen wir in dieser Szene erreichen? Andere Schauspieler machen das wahrscheinlich anders, aber ich bin so an die Figur herangegangen.
Sie sagten, dass jede Figur ambivalent ist. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder kontroverse Figuren aus dem realen Leben gespielt, wie Casanova, den Iron Duke, also den First Duke of Wellington, Gustav Klimt und jetzt Seneca. Ist dieses Kontroverse ein Faktor, der für Sie bei der Auswahl der Rollen wichtig ist, oder ist er irrelevant, da Sie eben in jeder Figur die Menschlichkeit sehen, auch in den schwierigen?
I generally would see the humanity in every character. I might also see other traits that are despicable.
Ich sehe generell die Menschlichkeit in jeder Figur. Vielleicht sehe ich auch andere Züge, die verachtenswert sind. Aber meine Aufgabe ist es nicht zu urteilen. Das ist die Sache anderer Leute, von Historikern oder Zuschauern. Klimt war zu seiner Zeit umstritten. Beim Duke of Wellington ist es ja so, dass er zu seiner Zeit eher als Held dargestellt wurde. Aber darüber mache ich mir nicht allzu viele Gedanken. Das ist nicht mein Gebiet.
But I don't really worry about that too much. It's not my field.
Sie haben gesagt, Sie haben nicht wirklich darauf gedrängt, dass der Film in der heutigen Welt spielt. Und trotzdem legt der Film ja Verbindungen zu heute nahe. Wie betrachten Sie das? Gibt es von Seiten der Eliten der Demokratie heute eine Unfähigkeit, mit Tyrannen umzugehen?
Well, one could posit that you see both their incapacity to deal with and their relation to tyrants. We had some fairly tyrannical behavior in the last few years.
Nun, man könnte sagen, dass man sowohl die Unfähigkeit, mit Tyrannen umzugehen, als auch die Beziehungen zu ihnen sieht. Wir hatten in den letzten Jahren in vielen Demokratien ein ziemlich tyrannisches Verhalten. In den USA haben es viele nicht so gesehen, wenn es beispielsweise um unseren ehemaligen Präsidenten ging. Man sagt, dass der Journalismus der erste Entwurf der Geschichte ist, aber er ist nicht der einzige Entwurf. Die Geschichte wird es einordnen. Demokratien, so wie sie beschaffen sind, können mit vielen Dingen nicht umgehen. Und Tyrannen gehören vielleicht dazu. Es gibt unterschiedliche Ausformungen. Es gibt auch tyrannische Weltanschauungen. Sie tut so, als ob die Erfahrungen aller Menschen gleich wären, als ob es nur eine Art gibt, die Welt zu sehen. Das hat auch mit den sogenannten Liberalen zu tun, mit den Demokratien. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Erzählung gibt. Wenn es eine gibt, ist sie eine Lüge.
I don't think there is one narrative. If there is, it's a lie.
In einem meiner Lieblingsmusicals in Hamilton gibt es eine Zeile, die heißt: Wer lebt, wer stirbt, wer erzählt deine Geschichte? Es geht also um die Frage nach der Erzählung der eigenen Interpretation des Lebens, also nach dem Vermächtnis. Als Seneca im Film weiß, dass er sterben wird, wie sehr ist er daran interessiert, eben dieses Vermächtnis für sich zu gestalten?
He seems to me to be overly interested in that throughout his whole life.
Ich habe den Eindruck, dass er sein ganzes Leben lang übermäßig daran interessiert war. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das einen interessiert, denn wenn man tot ist, was kümmert es einen? Es wäre traurig, wenn, sagen wir mal, deine Familie schlecht über dich denkt. Aber warum sollte ich mich darüber hinaus um einen Haufen Leute kümmern, die ich nie getroffen habe oder die mich nie getroffen haben? Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe kein großes Interesse daran, dass man dieses oder jenes über mich denkt.
It's not a huge interest of mine to be thought of this way or that.
Was ihre Figur Seneca angeht, ist da also offensichtlich auch ein gewisser Narzissmus enthalten.
And that's what I find in all politics.
Ja, ein bisschen. Und das findet sich in der ganzen Politik. Ich meine, selbst Schauspieler würden sich schämen. Und der Film zeigt das ziemlich gut.
Seneca ist ja ein Mann der Worte. Nun wurde die Sprache von Seneca für den Film modernisiert, da Worte so wichtig sind. Wie haben Sie das Gleichgewicht zwischen der Zeit vor 2000 Jahren und der modernen Welt gefunden und empfunden?
Well, that's not really my job. I mean, it's my job to say them.
Es ist vor allem mein Job, die Sprache umzusetzen, und sie erschien mir sehr ausgewogen. Es gibt eine Reihe von Schnitten, ob Sie es glauben oder nicht. Es gab eine Menge Pop-Songs in Seneca, wie My Way von Frank Sinatra oder Jim Morrison's Songs. Sie hat Robert Schwentke wieder herausgenommen. Diese Stilmittel haben mich nie gestört, weil ich vom Theater komme. Ich fand das auch eine sehr gute Idee fürs Kino, aber das Kino ist in vielerlei Hinsicht eine sehr konventionelle Form.
It's a very rad idea for cinema, but cinema has basically one way of telling. I mean, it's a very conventional form cinema.
Wenn es textliche Dinge gab, die ich für unnötig oder problematisch hielt oder die den Schwung aufhielten, dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Oder das könnte so sein. Ich habe ein wenig am Text gefeilt, aber nicht viel. Das Drehbuch hatte eine ziemlich spezifische und kohärente Form. Man kann sie mögen oder nicht, aber sie war kohärent. Ich hatte also keine Probleme. Es gibt ja auch sehr theatralische und performative Elemente, etwa wenn Seneca stirbt. Die stilistischen Mittel, das Arbeiten mit Zitaten aus dem Heute, das ist etwas, das im Theater sehr häufig vorkommt, schon seit Jahrzehnten. Und es wird wahrscheinlich nicht einmal mehr beachtet. Aber im Kino sagt man, Moment mal, sind wir im alten Rom oder sind wir in Stuttgart? Nun, wir sind im Film.
But in cinema they go, wait, are we in ancient Rome or are we in Stuttgart? Well, we're in the movie.
Haben Sie sich mit dem Denker und Philosophen Seneca auseinandergesetzt? Ist er jemand, der uns heute noch etwas zu sagen hat?
I mean, for me, I say it's great for you to be a Stoic, but not so much for me.
Ich meine, es ist vielleicht für viele interessant, ein Stoiker zu sein, aber nicht so sehr für mich. Ich halte die Welt nicht für deterministisch. Manche Menschen nehmen ihr Schicksal vielleicht unhinterfragt hin, aber ich glaube nicht, dass es so viele sind. Also nein, ich habe keine großen Seneca-Studien gemacht. Ich bin damit beschäftigt, mir über andere Dinge Sorgen zu machen.
Das sagt der US-amerikanische Schauspieler John Malkovich. Er spielt den römischen Philosophen und Ziehvater von Nero in dem Film Seneca von Robert Schwentke. Der Film kommt am Donnerstag ins Kino. In Israel sind seit Wochen die Menschen auf den Straßen. Das Land erlebt die größte Protestbewegung seiner Geschichte. Grund sind die Gesetzesvorhaben der rechten Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu, die unter anderem die Kontrolle des obersten Gerichtshofes über die Exekutive beschränken will. Das Parlament hat nun die ersten Gesetzesänderungen gebilligt. Nicht wenige Israelis sehen ihr Land auf dem Weg in eine theoretische Diktatur. Die Vorhaben der Regierung betreffen auch massiv die Kultur. Insbesondere in der Filmszene sieht man die Gefahr staatlicher Repression und tatsächlich erinnern Ankündigungen des Kulturministers an Zensurgesetze, wie man sie aus Russland kennt. Vor einigen Tagen war Netanjahu zu Besuch in Berlin. Zuvor hatten 1000 israelische Künstlerinnen von der deutschen Regierung seine Ausladung gefordert. Christian Berndt über den israelischen Film Im Kampf um seine Zukunft.
Demokratia! Demokratia!
Anlässlich des Besuches von Ministerpräsident Netanjahu demonstrierten in Berlin kürzlich Israelis gegen die rechte Regierung in ihrer Heimat. Mit dabei war die in Berlin lebende Regisseurin Yael Roveni. Den Rücktritt der Regierung zu erreichen, sagt sie, sei nur das erste Ziel. Danach müssten in Israel Debatten darüber beginnen, was für ein Land man sein wolle.
If that is not solved, we will continue becoming more and more similar to Iran.
Geschehe das nicht, werde Israel mehr und mehr wie der Iran. Eine der ersten Ideen der Regierung war es, sagt sie, den öffentlichen Rundfunk abzuschaffen. Der ist ein zentraler Finanzier des israelischen Films. Mit dem Vorhaben wolle die Regierung kritische Stimmen trockenlegen.
I'm very proud to be part of the Israeli filmmaker community.
Roveni ist stolz darauf, Teil der israelischen Filmcommunity zu sein, sagt sie. Die Filmschaffenden seien, was Kritik an der Regierung und ihrer Politik gegenüber den Palästinensern betrifft, die Speerspitze in Israel. Auch der israelische Regisseur Ophir Raoul Kreitzer, der vor einigen Jahren mit seinem Spielfilm The Cake Maker über eine deutsch-israelische queere Liebesgeschichte internationale Aufmerksamkeit erregte, schätzt die Filmszene seines Heimatlandes.
Ich denke, das ist eine der besten Filmszenen in der Welt, weil es hat sehr große Kreativität. Die Filme sind gemacht bei Menschen, die kommen aus sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen. Es ist eine sehr lebendige Szene, aber wir haben sehr, sehr wenig Geld.
Es sei, so Kreitzer, schon lange ein Problem, kritische Filme finanziert zu bekommen. Netanjahu sei schließlich jahrzehntelang Ministerpräsident gewesen.
Die neue Regierung gerade, es ist natürlich die extremste, die jemals war. Aber wir haben seit 15 Jahren schon die Regierung von der Recht fast. Das ist kein neues Problem. Das ist ein langer Prozess, der passiert, würde ich sagen, seit 20 Jahren schon.
Kreitzer meint damit den Aufstieg von Rechten und Religiösen. Er fürchtet um Frauen- und Minderheitenrechte und kritisiert scharf die Politik gegenüber den Palästinensern. Wegen diesen Entwicklungen, meint Kreitzer, ist er schon vor 13 Jahren nach Berlin gezogen. Aber er dreht noch in Israel und bekommt dort die Stimmung unter Kollegen mit.
Es gibt sehr viele Leute, die überlegen, jetzt gerade das Land zu verlassen.
Darüber nachgedacht hat auch schon Eran Kulirin. Der Regisseur lebt in Tel Aviv und setzt sich in Filmen wie Let There Be Morning auch mit der israelischen Besatzung in den Palästinensergebieten auseinander.
What you do find out when you want to release the film, that the public discourse has turned so radically right-wing.
Man merkt zu Kulirin, wenn die Filme ins Kino kommen, wie sich der öffentliche Diskurs radikal nach rechts verschoben habe. Als kritischer Filmemacher werde man zum Vaterlandsverräter gestempelt. Mit der neuen Regierung sei diese Haltung nun amtlich. Der neue Kulturminister hatte angekündigt, künftig als Voraussetzung für die Förderung ein Bekenntnis von den Filmschaffenden zu verlangen, dass ihre Filme nicht dem Ansehen von Staat und Armee schaden werden.
So we came together around 100 film directors and we made the strike.
Etwa 100 Filmschaffende kamen zusammen und traten in Streik und tatsächlich wurde der Plan daraufhin gestoppt. Es war ein Erfolg, aber das lag auch daran, meint Kulirin, dass es ein konkretes Ziel gab. Viele Regierungsvorhaben seien hingegen undurchsichtig. In indirekten Drohungen sieht auch der israelische Regisseur Nadav Lapid das größte Problem. Die schlimmste Gefahr ist immer die Selbstzensur, sagt Lapid. Filme zu realisieren sei in Israel extrem schwierig und erfordere Kompromisse, ideale Bedingungen für Zensur. Lapid lebt in Paris. In seinem Spielfilm Synonyms, der 2019 auf der Berlinale den Goldenen Bären bekam, reflektiert er auch sein eigenes Verhältnis zu Israel.
I guess that also the fact that I have a son.
Die Geburt seines Sohnes, sagt Lapid, habe eine große Rolle gespielt bei seinem Entschluss, ins Ausland zu gehen. Denn in Israel geboren zu werden, bedeutet isoliert zu sein. Dieses Gefühl wollte er seinem Sohn ersparen. Aber auch Lapid dreht seine nächsten Filme in Israel. Zwar findet er den Protest gegen die Regierung wichtig, aber er kritisiert auch die Opposition.
I don't know another left wing on earth that is so obsessed with the importance of the military service.
Erkenne keine andere Linke in der Welt, sagt Lapid, die so besessen sei von Militärdienst und Patriotismus wie die israelische. Ihm fehle bei den Demonstrationen Kritik an der Besatzungspolitik. Arabische Israelis würden von diesem Diskurs zumeist ausgeschlossen. Für die Filmschaffenden ist klar, dass die Probleme Israels auch mit einem Sturz der Regierung nicht gelöst wären.
Israel will have to reinvent itself somehow.
Israel müsse sich danach quasi neu erfinden, meint Yael Roveni. Das würde wahrscheinlich auch wieder ganz neue Kräfte im israelischen Film freisetzen.
Christian Berndt über die Proteste gegen die Gesetzesänderung in Israel. Der vermessene Mensch, so heißt ein Spielfilm, der bei der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat und nun ins Kino kommt. Es ist der erste Kinospielfilm, der den Völkermord im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika aufgreift. Schätzungsweise 100.000 Herero und Nama sind zwischen 1904 und 1908 von den deutschen Kolonialtruppen ermordet worden. Erst 2021 hat Deutschland den Völkermord anerkannt. Im Zentrum steht Alexander Hoffmann im Film, gespielt von Leonard Schleicher, Ethnologie-Doktorand bei Professor von Waldstätten an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin.
Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen.
Hoffmann reist im Schutz der kaiserlichen Armee durchs Land und sammelt Schädel und Artefakte für das Berliner Völkerkundemuseum. Er sucht jedoch auch nach Kezia Kambazembi, eine Herero-Vertreterin, die einige Jahre zuvor als Teil einer Friedensdelegation nach Berlin gereist war. Ich habe mich mit dem Regisseur des Films unterhalten, mit Lars Kraume. Kraume hat sich in vielen seiner Filme schon mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt, etwa mit DDR-Geschichte in Das schweigende Klassenzimmer oder mit den direkten Folgen des Dritten Reichs in Der Staat gegen Fritz Bauer. Er hat mir eingangs erzählt, warum er sich nun der deutschen Kolonialgeschichte zugewandt hat.
Der Historiker Henning Melber nennt das eine koloniale Amnesie in Deutschland. Es gibt sozusagen gar kein richtiges Bewusstsein für unsere Kolonialgeschichte, obwohl alles erforscht und niedergeschrieben ist und von den Wissenschaftlern in jeder Richtung bekannt ist. Und es gibt da gar keine Geheimnisse mehr, gar keine Leerstellen, aber es dringt nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit durch. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, wissen einfach gar nichts über unsere koloniale Vergangenheit.
Haben Sie eine Erklärung dazu oder auch Historiker? Ist es vielleicht, dass so viel überlagert wird durch die Schrecken des Nationalsozialismus?
Also es ist bestimmt einerseits so, dass wir uns in unserer Erinnerungskultur sehr mit dem Dritten Reich beschäftigt haben. Und zum anderen ist es aber auch so, dass als die großen Freiheitskämpfe der ehemaligen Kolonialgebiete wie der Vietnamkrieg oder Algerienkrieg oder so stattfanden, Deutschland natürlich nie davon konfrontiert war, weil wir nach dem Ersten Weltkrieg 1919 alle Kolonien abgeben mussten und im Grunde seitdem so tun, als hätten wir damit gar nichts mehr zu tun. Und wie gesagt, in jüngerer Geschichte wurden wir auch durch solche Kriege nicht daran erinnert, dass wir mal eine sehr große Kolonialmacht waren.
Sie haben jetzt diesen Film gemacht. Sie erzählen aus Sicht der Deutschen, die Widerstände der Herero und Nama im heutigen Namibia blutig niederschlagen. Es beginnt jedoch in Treptow 1896 bei einer sogenannten Völkerschau. Warum dieser Ausgangspunkt?
Also dieser Völkerschau 1896 gab mir die Möglichkeit, dass die Erzählung etwas vor diesen Gewalttaten einsetzt. Und man die Gruppe der Herero und Nama, die damals herreisten und im guten Glauben, dass sie hier vielleicht diplomatische Beziehungen aufbauen könnten oder tatsächlich auch, was sie dann auch hatten, eine Audienz beim Kaiser kriegen könnten, um zu verhandeln, wie es in diesen Kolonialgebieten weitergehen kann, dass die hier dann de facto in einer Art Menschenzoo ausgestellt wurden, ihre Schädel vermessen wurden und sie quasi überhaupt keine Möglichkeit hatten, ihrer eigentlichen Mission nachzukommen, gab mir die Möglichkeit, ihnen aber ein bisschen mehr Raum zu geben, bevor die Gewalt ausbrach. Denn in diesem Moment, wo der Film dann in Afrika eigentlich von dem Krieg erzählt, wollte ich den Krieg nicht die ganze Zeit filmen müssen und damit auch keine Perspektive der Herero in der Geschichte aufmachen, weil das so wahnsinnig blutrünstig geworden wäre und so schlimm, dass die Hürde, so einen Film zu gucken, meiner Meinung nach zu groß geworden wäre. Und auch, selbst wenn es dann quasi im Film ist, die immer die Gefahr besteht, dass es totale Exploitation von Gewalt ist, von Kriegsbildern und sozusagen das Ganze ein Kriegsfilm wird. Ich wollte also in diesem ersten Kapitel, das in Berlin spielt, mehr Zeit auch mit den Herrero und Nama verbringen und nicht gleich in diese gewaltvolle Phase kommen.
Also inwieweit war das für Sie auch eine Herausforderung, diese Balance zu erzählen aus dem Geist der Zeit, der eben mit Erniedrigung oder gespeist war von Erniedrigung, aber auch der Würde der Delegation, die gekommen ist?
Diese erste Sequenz des Films in Berlin erzählt uns nochmal ein bisschen, in welcher Zeit wir da sind, wie in Deutschland eben auch gedacht wird. Wir sind ja da in so einem akademischen Kontext dieser Ethnologen, Kraniologen, die eben in dieser Schädelforschung ihre Pseudorassentheorien definieren. Und man kriegt auch an diesem privaten Verhältnis von der Hauptfigur Hoffmann und seiner Mutter mit, in welcher Unterdrückung und Unfreiheit der da irgendwie lebt. Und so. Also da sind so verschiedene Aspekte, die irgendwie auch als Grundlage wichtig sind, um mit diesen Figuren irgendwie auf diese Odyssee dann zu gehen, die dann durch Afrika führt oder durch Namibia. Ein wichtiger Aspekt dieses Films ist ja diese unerzählte Geschichte der Ethnologen. Also wir haben in den letzten Jahren eben dieses Momentum gehabt, dass es eine Aufmerksamkeit auf die Restitution der afrikanischen Kunst gibt und dass man irgendwie sagt, man muss irgendwie auf diese Kolonialgeschichte nochmal anders schauen. Und diese Ethnologen sind im Grunde natürlich im Zentrum. Wir hatten das hier in Berlin anhand des Humboldt-Forums eine große Diskussion und so. Und ich fand es interessant, da mal hinzuschauen, was ist denn ein Ethnologe in der Zeit, was genau machen die und in welchem Dilemma stecken die auch? Denn einerseits interessieren sie sich ja tatsächlich für fremde Kulturen und andererseits zerstören sie sie durch ihr Interesse. Und darin steckt ja auch diese Hauptfigur Hoffmann.
Genau, das ist eine total spannende Figur. Am Anfang ist er auch bei dieser Schädelvermessung in Berlin dabei. Er sitzt einer anderen Protagonistin gegenüber, Kezia Kambazembi, und man merkt so, es fällt ihm total schwer, den Schädel von ihr zu vermessen. Er ist eher so der Idealist. Er möchte auch diese Hypothese weiterverfolgen, dass Unterschiede zwischen den Völkern nicht auf biologischen Merkmalen zurückzuführen sind, sondern auf kulturelle Prägung. Wenn man dann erstmal diesen empathischen Menschen sieht in dieser Umgebung, denkt man, oh, der Sympathieträger des Films, wird er zu einem weißen Retter, zu dem White Savior, den man aus US-amerikanischen Filmen kennt. Aber in diese Falle wären sie ja nie getappt, oder? Das war nie Ausgangspunkt.
Also es gab 8 Drehbuchfassungen und da gab es auch Fassungen, in denen es astreine White Savior-Version gab. Weil das Kino natürlich so funktioniert. Man braucht irgendwie im Kino eine Hauptfigur, mit der man in irgendeiner Form zumindest sich so weit auseinandersetzt, dass es spannend bleibt. Ansonsten kann man keinen Kinofilm machen, meiner Meinung nach. Eine Hauptfigur ohne Dilemma, und das bedeutet eine Hauptfigur ohne komplexe, widersprüchliche Seiten, ist für den Zuschauer einfach nicht interessant. Und das Dilemma in dieser Figur ist, er erkennt schon das Gute, aber er will eben, vor allem ist er auch ein Karrierist. Und er ist, wenn man diese Schädelvermessung, die erste sieht, wenn man genau guckt, ist er da schon wahnsinnig übergriffig. Er könnte ja auch seinem Professor sagen, Entschuldigung, die Frau weint, die fühlt sich hier erniedrigt, ich höre jetzt auf, ich kann dir jetzt nicht den Kopf vermessen. Aber das tut er eben nicht. Und er nutzt sogar, wenn man genau schaut, den Moment, um sie auf eine Art zu berühren, die zu zärtlich ist, die fast sexuell ist. Und wenn man den ganzen Film gesehen hat, weiß man, dass diese Figur kein weißer Retter ist. Da wird auch niemand gerettet in diesem Film, denn das wäre natürlich vollkommen verlogen in Anbetracht des kolonialen Unrechts, das im deutschen Kaiserreich da verübt worden ist. Wir sprechen ja von einem richtigen Genozid, einem Verbrechen, und es wäre natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen, dass ich diesen Film am Ende zu einer weißen Heldengeschichte mache.
Er reist dann mit nach Namibia, um Artefakte zu sammeln, und da beginnt dann das Dilemma richtig drastisch zu werden, denn auf der einen Seite gibt es die Soldaten, die haben einen klaren Auftrag, sie sollen töten. Moralisch gesehen sind wir gewohnt, das ist die böse Seite, aber es gibt eine Szene, in der die Soldaten mit dem Ethnologen an der Seite stehen und quasi den Kopf schütteln über das, was er da macht. Sie sagten ja schon, sie wollten sich die Rolle der Ethnologen anschauen, also gut und böse im Sinne von die Schlechten, die Bösen sind die Soldaten und die Guten sind die Ethnologen, funktioniert ja wirklich nicht.
Es ist eben so, dass in diesem Kolonialsystem, in diesem Imperialismus ganz verschiedene Kräfte miteinander wirkten. Es gibt eben die Rolle der Missionare und damit das Sendungsbewusstsein der Europäer, ihre christliche Zivilisation über die Welt zu bringen. Die Missionare wiederum spielen tatsächlich auch verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen in dieser Kolonialgeschichte. Als die Herero und Nama dann in Konzentrationslagern kaserniert wurden oder zu Tode kamen, haben die Missionare versucht, sie durch bessere Kleidung vor Wind und Wetter zu schützen. Das wurde ihnen aber vom Gouverneur verboten. Also natürlich hatten sie auch ihre christliche Nächstenliebe dabei, aber sie waren eben auch daran beteiligt, die traditionellen Religionen zu zerstören und damit die Kulturen. Genauso verhält sich es mit den Soldaten. Die Soldaten waren einerseits, hatten sie einfach einen klaren Auftrag, andererseits muss man wissen, sie waren nicht rekrutiert, sondern sie waren freiwillig da. Da gibt es sozusagen alle möglichen Aspekte zu diesen ganzen Figuren. Und Hoffmann, der Ethnologe, hat eben auch verschiedene Seiten. Wie gesagt, einerseits wollten die Ethnologen forschen und sammeln und erkennen und andererseits haben sie damit aktiv auch die Zerstörung von Kulturen auf der ganzen Welt herbeigeführt.
Nun hatten Sie ja dieses Projekt und wollten diesen Film drehen und als deutsches Team jetzt in Namibia zu drehen, stelle ich mir auch nicht unbedingt einfach vor. Wie haben Sie denn erstmal überhaupt das Vertrauen auf der namibischen Seite gewonnen und wie sind Sie da vorgegangen?
Also dem Produzenten Thomas Kufus und mir war es ganz wichtig, von Anfang an wirklich das Projekt zwischen Deutschland und Namibia aufzubauen, weil Namibia normalerweise vor allem als Kulisse für südafrikanische und damit auch oft für US-amerikanische Produktionen genutzt wird, weil es so spektakulär schön ist. Und meistens werden dabei kaum Menschen aus Namibia überhaupt angestellt. Wir wollten aber unbedingt mit möglichst vielen Menschen in Namibia arbeiten, denn es geht ja nun mal um auch einen Kulturaustausch und um eine gemeinsame Geschichte und Aufarbeitung dieser Geschichte. Und dann sind wir eben sehr früh hingefahren, als das Projekt noch in einem frühen Stadium in Entwicklung war, haben versucht in Windhoek einfach mal Kontakt in die Filmemacherbranche zu kriegen, in die Kulturwelt, mit Künstlern gesprochen, mit Aktivisten, mit allen möglichen Leuten, die in irgendeiner Form sozusagen für uns interessant sein können, außer mit wirklichen politischen Vertretern der verschiedenen Gruppen, weil der Film natürlich ein unabhängiger Film bleiben sollte und sich nicht irgendeiner Gruppe sozusagen zum Propagandafilm dienen sollte. Aber wir haben eben viel recherchiert, haben viel mit Leuten gesprochen und haben angefangen zu casten und haben auch mit Filmemachern gesprochen über ihre Ideen, wie sie die Geschichten erzählen würden und so. Jetzt ist es natürlich so, es ist tatsächlich nicht einfach, von Deutschland heraus überhaupt einen Film im Ausland zu drehen. Wer deutsche Filme kennt, weiß, dass die meistens auch in Deutschland spielen. Das hat natürlich auch mit unserem Fördersystem zu tun. Wir kriegen nun mal Geld, um hier Filme zu drehen. Das war also ein unglaublicher Drahtseilakt, auch finanziell für den Produzenten. Und deshalb ist ein Teil des Teams, der Kernteil des Teams ist schon deutsch. Also vor allem die Head of Departments, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Aber die hatten alle dann auch wieder Partner in ihren Departments, in leitenden Positionen, um den namibischen Teil zu machen. Zum Beispiel Kostümbild. Also man kann jetzt nicht einfach in den Fundus gehen und die Kostüme der Herero von 1904 ausleihen. Die gibt es quasi gar nicht. Die mussten alle hergestellt werden und das hat Esther Walz, die in Deutschland das Kostümbild betreut hat, zusammen mit Cynthia Schemming gemacht, die wiederum in Namibia das Kostümbild gemacht hat und die ist Herero gewesen, leider inzwischen verstorben und hat am Ethnologischen Museum geforscht und hat das sozusagen minutiös so nachgestellt, wie eben Herero-Leben in der Zeit aussah. Und in diesen Kombinationen wurde im Szenenbild gearbeitet, in der Kamera, in allen Abteilungen. Und so haben wir eben versucht, ein möglichst großes, gemischtes Team aufzubauen. Wir haben insgesamt 2000 Menschen in Namibia beschäftigt mit dem Projekt in der Covid-Zeit. Das war auch ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Faktor für die Leute, die an diesem Projekt beteiligt waren.
Und Sie sind ja nun auch mit dem fertigen Film nach Namibia gereist, haben ihn dort in Windhoek gezeigt und auch an verschiedenen anderen Orten in Namibia. Was waren denn die Reaktionen?
Wir hatten 7 Vorführungen in den traditionellen Herero-Gebieten und zwar in Gemeinden, die überhaupt keine Kinos haben und sind mit einem Jeep und einem Projektor sozusagen und am Abend unsere Leinwand aufgebaut und den Leuten den Film gezeigt, weil uns ganz wichtig war, dass wir vor deutschem Kinostart erstmal diesen Opfergruppen, den Nachfahren dieser Menschen, den Film zeigen und hören, was sie so dazu denken. Also um es zusammenzufassen, war es eigentlich so, die Menschen kamen ziemlich skeptisch, warum erzählen die Deutschen jetzt, was erzählen die da, was kommt da jetzt für ein Film, und gingen eigentlich wahnsinnig versöhnt, weil sie eben sehen, dass der Film diese Amnesie der Kolonialgeschichte sozusagen irgendwie auch durchschneiden will und dass wir uns auch erinnern wollen an unsere eigenen Gewalttaten in dieser Kolonialzeit und dass der Film damit natürlich ihrer Sache hilft, ihren Fall, der im Grunde seit 1919, eben dem Ende der Kolonialzeit der Deutschen, nicht gehört wird, publik zu machen.
Und gleichzeitig zeigen Sie den Film jetzt auch in Deutschland. Sie waren zum Beispiel in dieser Woche auch im Deutschen Bundestag. Es gab im Kino International hier in Berlin eine Veranstaltung. Was zeigen Ihnen denn die Reaktionen und die Fragen, die es gibt zum Film über den Diskussionsstand der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in Deutschland?
Also da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Insgesamt muss man sagen, es gibt viele Leute, die wissen tatsächlich nichts. Also nochmal, koloniale Amnesie. Es gibt dann auch Leute, die auf diese Geschichte nochmal mit einem ganz anderen Blick schauen wollen, nämlich aus dem Blick einer multikulturellen bundesrepublikanischen Gesellschaft, wie die sich jetzt mit gegenüber Afrika positioniert. Das ist nur nochmal ein schwieriger anderer Aspekt, der auf diese ganze Geschichte kommt. Denn das hier ist jetzt erstmal ein erster Film, der versucht, irgendwie eine Erzählung zu finden, ein Narrativ zu finden, wie wir uns überhaupt selber mit dieser Geschichte mal konfrontieren könnten. Und was gibt es sonst für Reaktionen? Es gibt viel so erschütternde Erkenntnisse über unsere Verbrechen in dieser Kolonialzeit. Das ist, würde ich mal sagen, das dominierende Gefühl, was die Leute aus dem Film mitbringen. Und vielleicht auch so schon so ein Bewusstsein dafür, dass wir jetzt vor allem für die jüngere Generation nochmal den Blick zurückwerfen müssen und so eine neue Verständigung zwischen diesen ehemaligen Kolonialgebieten und uns finden müssen, um in Zukunft eben auch mit Afrika anders umgehen zu können.
Auf eine rege Diskussion hofft Lars Kraume, Regisseur des Films Der vermessene Mensch, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt. Wir richten unseren Blick jetzt nach Hongkong. Traditionell findet dort nämlich Mitte März ein internationaler Filmmarkt statt, der größte in der Region. In den letzten 3 Jahren ist er Corona-bedingt ausgefallen, jetzt fand er wieder statt, physisch. Welche Filme dort gehandelt werden, wie die Stimmung dort auch angesichts der politischen Lage ist, das bespreche ich jetzt mit Anke Lewicke, denn die ist in Hongkong. Hallo Anke.
Ni hao, hallo.
Ni hao. Anke, du hast dich auf dem Filmmarkt in Hongkong umgeschaut. Wie sieht's denn dort aus?
Also Schauplatz des dreitägigen Filmmarktes ist die auf Hongkong Island gelegene Kongresshalle und die sieht aus wie eine leicht geöffnete Muschel, gigantisch groß, ragt ins Meer hinein und hier finden das ganze Jahr über wichtige Märkte statt. Also nächste Woche ist es dann die wichtige Filmkunstmesse Arte Basel. Und wenn man jetzt so andere Filmmärkte nimmt, dann ist hier schon auffällig, dass man viele Männer in schwarzen Anzügen und Krawatte sieht. Die könnten alle direkt aus einem offiziellen Politbüro gekommen sein. Ja, und ansonsten die Stände, 5 Quadratmeter groß. Das sind dann so kleinere, unbekanntere Filmländer wie Vietnam, Thailand oder Kambodscha und dann Hongkong selbst, so 50 Quadratmeter groß. Da werden dann alte Häuser nachgestellt. Dann sitzt man da so auf altgemachten Stühlchen bei so Teechen und macht dann da die Verhandlung. Und die Plakate führen einen schon mit in eine ganz eigene Welt. Also Triadenfilme mit Plakate mit grimmig dreinblickenden Männern, dann kitschige Plakate, Coming-of-Age-Filme oder Romantic-Comedies und natürlich historische Martial-Arts-Filme. Also was ins Auge sticht, ist schon populäre Unterhaltungsware.
Nun gab es ja auch gerade einen Filmmarkt während der Berlinale, dann gibt es einen im Mai in Cannes. Werden denn jetzt in Hongkong größtenteils Filme aus dem südostasiatischen Raum eingekauft und verkauft? Welches Profil hat dieser Filmmarkt in Hongkong?
Also überwiegend sind es schon einfach Filmstände aus China. Jede Region hat da einen eigenen Filmstand und wirbt, dass man dort auch drehen soll, dass man dann Vergünstigungen bekommt. Unheimlich viel koreanische Filmfirmen sind auch unterwegs. Es heißt dann hier nicht K-Pop wie die Musik, sondern K-Films, weil die sind ja mittlerweile überall bekannt. Und es wird auch gemunkelt, dass der Parasite-Oscar-Preisträger Bong Joon-ho neue Projekte hat. Und zwei sind schon einfach nur aufgrund des Drehbuchstatus hier für viel, viel Geld gehandelt worden. Ja, aber man wird, und das hat mir David March, das ist ein Filmhändler aus München, erklärt, der hat Finding Films doch weltweit fündig.
Das sind Verkäufe hier aus aller Welt und alle kommen eigentlich ganz gerne nach Hongkong, weil es eine gute Markt ist und auch ein interessantes Reiseziel. Letztendlich kann man hier auch Filme aus Amerika oder auch aus Europa genauso gut kaufen wie asiatisches Kino. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Der Markt macht es hier, weil es einfach gut organisiert ist und nicht so teuer.
Ja, und man muss sich Hongkong so vorstellen, dieser Filmmarkt ist wie die ganze Stadt, einfach höchst effizient, alles nur 3 Tage, alles nicht so teuer wie in Cannes und Berlin. Ja, und David March sagt eben, dass er hier fündig wird, gerade was das populäre Kino betrifft.
Ich würde sagen, es ist häufig Genrefilmen, weil die kosten nicht viel und da ist ein Markt, der fast immer bereit ist, die zu kaufen. Das ist sozusagen der Weg des geringsten Widerstands. Da lässt sich davon ganz gut leben.
Und die Filme, über die David March hier spricht, das sind ja gar nicht Filme, die unbedingt fürs Kino vorgesehen sind, sondern die werden dann zum Beispiel als Blu-ray ausgewertet oder gehen weiter auf Online-Plattformen.
Wie verhält es sich denn mit der Nachfrage in Sachen europäischen Filmen auf dem Filmmarkt?
Ja, es sind schon einige aus Europa stammende Weltvertriebe da, die auf Arthouse spezialisiert sind. Man kann sie am Stand der European Film Promotion treffen. Und im Gepäck haben sie zum Beispiel auch einige Berlinale-Titel. Also da ist ein reges Kommen und Gehen. Und so hat Jo Müllbirger von European Film Promotion mir die Stimmung hier beschrieben in Hongkong.
Es ist viel los, es ist ein sehr großes Interesse da, ein gegenseitiges, wir sehen uns endlich mal wieder und können reden, auch ein bisschen das reden, was wir normalerweise in Videokonferenzen nicht unbedingt miteinander austauschen, weil man nie weiß, wer zuhört.
Big Brother is watching you. Was Jo Mühlberger meint, ist natürlich China. Das ist immer noch der größte Absatzmarkt. Aber nach Corona ist man dort eben auch unsicher, welche Stoffe funktionieren einfach noch im Kino. Ja, und welche Stoffe gehen durch die Zensur?
Gerade weil China mit großen Unsicherheiten verbunden ist für die Verleiher in China selber, die sagen auch hier in persönlichen Gesprächen, wir wissen nicht, wie es mit der Zensur weitergeht, wie sich das entwickelt. Gerade gab es ja auch einige politische Veränderungen und damit auch Veränderungen innerhalb der Institutionen, die für die Freigabe der Filme in China zuständig sind.
Also das sind dann hier eher Treffen, in denen man sich austauscht, ausspricht, aber die Zukunft ist einfach noch ziemlich ungewiss.
So viel also dann zu China, aber lass uns auch noch mal einen Blick auf Hongkong selbst werfen, denn dort hat sich ja in den letzten 3 Jahren auch politisch viel verändert. Spürt man das? Was heißt es für das dortige Filmschaffen?
Also die großen Hongkong-chinesischen Co-Produktionen gehen auf alle Fälle weiter. Das ist Back to Normal. Also Chu Yi-hak ist ja so ein Hongkong-Veteran. Der wird dann im Sommer wieder einen seiner elaborierten Martial-Arts-Filme drehen. Wong Kar-wai dreht auch gerade in Shanghai eine historische Serie. Aber wenn es ums Autorenkino geht, dann trifft man hier so auf eine Mauer des Schweigens und dann spürt man, dass eine unheimlich große Verunsicherung da ist. Also die Zensur kann hier noch nicht so eingreifen, aber ganz klar ist, alle Themen, die eben mit der Umbrella, also der Protestbewegung zu tun haben, sind tabu. Aber es gibt eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Renommierte Regieautoren, Autorinnen wie An Hui oder Stanley Kwan, Fui Chan, die in den 2010er Jahren auf internationalen Festivals große Erfolge feierten, die kümmern sich jetzt um den Nachwuchs als Produzenten, Produzentin. Und das sind dann, das liest man so, alle Stoffe, die mehr im Alltag spielen, wo man mitbekommen soll, wie man jetzt hier lebt, wie sich das alles anfühlt, wie man arbeitet. Also man kann gespannt sein, ob das wirklich so eine kleine neue Hongkong-Autoren-Filmwelle wird.
Anke Lewicke über den Filmmarkt, der gerade in Hongkong stattgefunden hat. Vielen Dank.
Tschüss.
In In den USA ist der Boston Strangler für viele ein Begriff. Es ist ein wahrer Kriminalfall, der zwischen 1962 und 1964 die US-Metropole Boston in Atem hielt. 13 alleinstehende Frauen wurden in ihren Wohnungen von einem unbekannten Angreifer überfallen, in den meisten Fällen sexuell angegriffen und schließlich erdrosselt. Schon mehrfach ist dieser Fall verfilmt worden, so zum Beispiel 1968 mit Tony Curtis und Henry Fonda. Jetzt gibt es eine neue Verfilmung beim Streamingdienst Disney Plus. Keira Knightley spielt darin eine Reporterin in Boston, die zunächst im Lifestyle-Ressort arbeitet, den Chefredakteur Jack McLean aber überzeugt, Nachforschungen im Fall des Boston Stranglers anzustellen. Jack McLean, also der Chefredakteur, wird von Chris Cooper gespielt, bekannt geworden als Colonel Frank Fitz im Oscar-prämierten Film American Beauty. Ich konnte mich mit Chris Cooper unterhalten.
Es ist die Geschichte eines Mannes, der als Boston Strangler bekannt wurde. Wie vertraut waren Sie mit dem Fall vor dem Film?
Well, this is a case, even as a little boy, I grew up to know very, very well.
Das ist ein Fall, den ich schon als kleiner Junge sehr gut kannte. Ich bin in den mittleren Bundesstaaten aufgewachsen, in Missouri, und zur gleichen Zeit gab es einen anderen Mehrfachmord, den ich sehr genau verfolgt habe. Das Attentat und den Mord an der Familie Clutter, den Truman Capote in Kaltblütig beschrieben hat. Mit diesen beiden Geschichten bin ich also aufgewachsen und auch sehr vertraut. Meine Frau ist in Boston groß geworden und war noch näher dran. Frauen hatten damals Todesangst. Es gab bis zu 13 Morde. Matt Ruskin, der Autor und Regisseur, ist auch in Massachusetts aufgewachsen. Er kennt die Geschichte. Und auch den Bostoner Dialekt. Der ist sehr speziell. Er hat einen tollen Rhythmus gefunden. Der Film ist sehr düster, sehr gruselig. Für mich ist er wie ein guter Film aus der guten alten Zeit.
To me, it's like a good old-time movie.
Yeah, it's 1963. Wir schreiben das Jahr 1963 und Sie spielen den Chefredakteur des Record American, Jack McLean. Inwiefern ist Ihre Figur der Prototyp des Zeitungsjournalisten in den USA zu dieser Zeit?
Well, I had help by a friend of mine, Eileen McNamara.
Nun, ich hatte Hilfe von einer befreundeten Journalistin, Eileen McNamara, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Ich habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt und sie über die Geschichte der Branche befragt. Sie hat in den 1970er Jahren beim Boston Globe gearbeitet und sie sagte, glaube mir, die Dinge haben sich bis in die 80er Jahre nicht geändert. Die Geringschätzung von Journalistinnen war sehr ausgeprägt. Die Männer waren sehr abweisend gegenüber Frauen.
To the point where if a woman were doing her legwork, getting her information, and maybe she had to go to a bar.
Das ging so weit, dass eine Frau, die ihre Arbeit machte, die Informationen beschaffte und vielleicht nach Feierabend in eine Bar ging, um einen Polizisten zu interviewen, keinen Respekt erhielt. Es war sehr schwer in den 1960er Jahren für Journalistinnen.
Loretta, die Protagonistin, erkämpft sich trotz allem ihren Weg in die Zeitung. Jack, also ihre Figur, gibt Loretta auch eine Chance. Loretta ist sehr impulsiv, sie kämpft für die Wahrheit, sie ist der Meinung, die Polizei kümmert sich nicht genug um den Fall und sagt in einer Szene, dass die Stadt ihre Frauen nicht schützt. Jack hingegen ist sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Polizei zu kritisieren. Wo steht die Zeitung bei der Suche nach Wahrheit? Wie agieren Sie in dieser Hinsicht als Chefredakteur?
It's a fine with the editor, it's a fine balancing act. It is political. You're dealing with the commissioner of police. They can make things hard for you.
Für den Chefredakteur ist es ein Balanceakt. Es ist politisch. Er hat es mit dem Polizeipräsidenten zu tun und der kann ihm und der Zeitung das Leben schwer machen. Die Polizei und die Regierung waren peinlich berührt, weil die Polizei keine Hinweise finden konnte, während Loretta und ihre Kollegin Jean tief gegraben hatten und einiges ans Licht brachten. Jack McLean musste zwischen allen navigieren. Er hat Jean und Loretta das Leben schwer gemacht. Sie mussten sich ständig ihm gegenüber beweisen.
Very hard on them.
Jean und Loretta sind sehr verschieden im Umgang mit dem männlichen Umfeld bei der Zeitung. Jean ist tough und kämpft, sie weiß aber auch, wann sie ruhig sein muss. Loretta hingegen will eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand. Sie macht sich damit das Leben auch selber schwer. Ist Jean die Klügere, wenn es darum geht, Veränderungen zu erreichen, oder ist es nur eine andere Taktik?
I think both the women are very, very smart in their own way. Jean puts her head down.
Ich denke, beide Frauen sind auf ihre Weise sehr klug. Jean duckt sich zwar, aber macht einfach weiter. Und Loretta, Keira Knightleys Figur, ist neu in der Branche und sicherlich konfrontativer unterwegs. Gott segne sie, zu Recht. Damals war es ein harter Kampf, in der Redaktion respektiert zu werden. Es gab eine solche Konkurrenz.
Haben Sie bei der Vorbereitung auf die Rolle neue Erkenntnisse über das Patriarchat in den 1960er Jahren gewonnen?
Das war mein Hauptinteresse, als ich das Drehbuch las und Jack McLean spielte. Dabei war Jack noch nicht mal so sehr am Boston Strangler interessiert. Er hatte mit seiner eigenen Politik zu tun, denn die Zeitung wurde zu dieser Zeit, 1962, von der Hearst Corporation übernommen. Jack muss um seinen Job kämpfen. Es gibt also mehrere Geschichten, die sich hier abspielen.
Right at 62, right at this time, Jack has to fight for his job. You know, so it's several good stories going on here.
Das sagt Chris Cooper. Er spielt den Chefredakteur im Film The Boston Strangler, zu sehen beim Streamingdienst Disney Plus. Schneechaos in Kalifornien, Winterhitze in Spanien, Trockenheit am Gardasee. Das sind die Schlagzeilen der letzten Wochen. Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Und die große Frage lautet, wie soll das weitergehen? Darum geht es auch in einer neuen Serie.
Ich erkläre dir mal was über die Erderwärmung. Es ist vollkommen egal. Bis zum Ende des Jahrhunderts sind wir eh tot. Wir verpassen sie, aber wir werden lächelnd in vergoldeten Särgen liegen.
Extrapolations heißt die Serie und die ist prominent besetzt mit Meryl Streep, Forest Whitaker, Edward Norton und Kit Harington. Eine lange Liste von Hollywood-Stars. Simone Schlosser hat die Serie gesehen. Simone, so viele Stars auf einmal, was für eine Serie ist das?
Ja, es ist so eine Art Anthologieserie, also erzählt jede Folge eine neue Geschichte, die aber alle irgendwie lose zusammenhängen. Ist ein interessantes Erzählkonzept, kommt nicht so richtig in den Flow, finde ich. Aber worum es erstmal geht, ist Extrapolation, das heißt übersetzt Fortschreibung. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, also sozusagen den aktuellen Stand, ich sag mal der Forschung, weiterzudenken. Die Serie fängt an in naher Zukunft, 2037, und endet dann nach 8 Folgen 2070. Jede Erfolge erzählt im Prinzip ein Jahr innerhalb dieser Zeitspanne. Dementsprechend sieht man auch die ganzen Stars nie alle zusammen, weil sie halt in verschiedenen Jahren leben. Zum Teil auch nur sehr kurz am Leben sind. Also weil das angeht, das ist wirklich spannend, ist die Serie sehr konsequent. Wir sind in einer Welt von Anfang an, in der das Wasser knapp ist, in der die Wälder brennen, in der der Meerespegel schon deutlich gestiegen ist. Und das fordert eben entsprechende Opfer. Also ja, geballte Star-Power, aber verteilt auf verschiedene Folgen.
Man sieht die Stars nie alle zusammen. Was für Figuren sind denn das, die sich da durch diese Welt kämpfen?
Ja, es gibt so einen roten Faden. Das ist im Prinzip Kit Harington, bekannt geworden als Jon Snow in Game of Thrones. Der spielt hier so einen Tech-Mogul, macht so ein bisschen einen auf Weltenretter, verdient aber eigentlich sehr gut an der Erderwärmung und beutet auch weiter noch gut die Rohstoffe aus. Also es ist dann schon so ein bisschen so eine Geschichte auch darüber, wie große Unternehmen halt eben unsere Erde sich zu eigen machen. Relativ klassisch, findet dann aber doch ein interessantes Ende, finde ich. Eine andere Figur zum Beispiel ist ein Rabbi, der leitet eine Synagoge in Miami, in der auch schon richtig das Wasser steht. Also er kommt in Gummistiefeln zur Arbeit, kämpft darum, dass diese Synagoge erhalten wird. Dafür gibt es dann ein eigenes Ministerium, weil halt viele Teile der Stadt schon nicht mehr bewohnbar sind. Menschen umgesiedelt werden in andere Städte der USA. Also im Verlauf kann man wirklich sehen, was da passiert, wie sich das entwickelt und wie dann beispielsweise Miami nach und nach komplett im Meer versinkt.
Nun scheint sich ja der Klimawandel seit einiger Zeit wirklich so massiv im Kino und in den Streamingdiensten niederzuschlagen, in Filmen und in Serien. In Deutschland ist im Februar beispielsweise A Thin Line gestartet, eine Serie über zwei Klimaaktivistinnen, von denen sich eine dann radikalisiert. Wie verhält sich denn Extrapolation zu dieser Serie?
Ja, so A Thin Line ist natürlich eine ganze Nummer kleiner. Man könnte sagen, es könnte im Prinzip so eine Episode sein in dieser Serie, weil hier bei Extrapolation geht es schon wirklich so um das Big Picture. Gemacht hat die Scott Z. Burns, also von ihm ist die Idee, er hat das Drehbuch geschrieben, führt teilweise auch Regie. Bekannt ist er als Drehbuchautor vor allem von dem Film Contagion, diesem Film von Steven Soderbergh. War ja vor kurzem wieder sehr angesagt zu Beginn von Corona, weil ja der Film genau so eine Pandemie durchspielt. Also klar, in dem Film ist das Virus deutlich tödlicher. Aber was dann so Sachen angeht wie Lockdown, die Entwicklung von Impfstoffen, da war der doch erschreckend nah dran an der Realität. So ist es auch ein bisschen in dieser Serie. Also es ist ein Thriller, geht so in die Richtung Science Fiction. Scott Z. Burns selber sagt Science Fact. Also es ist schon sehr nah dran an dem, was nach heutigem Wissensstand wirklich passieren kann, wenn die Erderwärmung so weitergeht. Er hat auch zusammengearbeitet in der Entwicklung mit Leuten aus der Klimawissenschaft, hat auch tatsächlich am Set darauf geachtet, möglichst klimaneutral zu arbeiten. Ist ja so ein neues Ding in der Filmbranche, Green Storytelling. Also die Serie hat wirklich so eine Dringlichkeit, die man ihr deutlich anmerkt. Manchmal fand ich ein bisschen zu deutlich.
Dieses Green Storytelling, das du erwähnt hast, darüber wird ja gerade viel diskutiert in der Branche, denn die Klimabilanz, muss man leider sagen, besonders von Hollywood-Filmen, ist nicht besonders gut. Wie haben die bei der Serie denn darauf geachtet?
Eine Sache ist, das ist ganz interessant, das sind die Kostüme in der Serie, die wurden tatsächlich also hergestellt aus nachhaltigen Materialien, wurden zum Teil auch recycelt oder aus Vintage-Mode wieder neu verwertet. Passt halt auch zu der Geschichte, denn sie spielt eben auf einer Erde, die jetzt deutlich heißer ist und das wurde dann sozusagen mitgedacht. Also welche Materialien würde man denn dann wirklich nehmen, was würde Sinn machen? Und wie würde sich halt auch die Mode entsprechend ändern? Also ein Ding ist zum Beispiel, dass Männer so bei offiziellen Anlässen schon noch Jacketts tragen, aber eben ohne Ärmel, also eher so Westen. Also sieht auch modisch ganz interessant aus. Eine andere Sache ist aber auch, was sie auch gemacht haben bei der Produktion, einfach so Sachen wie, welches Catering gab es am Filmset? Wo wurde überhaupt gedreht? Musste man wirklich fliegen? Gibt es nicht in der Nähe ein ähnliches Set? Also alles so Sachen, die halt ja, wie du auch schon gesagt hast, sehr viel diskutiert werden in der Branche.
Das Ergebnis klingt nach keiner leichten Unterhaltung. Funktioniert denn Extrapolations jenseits der Dringlichkeit, die du erwähnt hast und dem Bezug zur bitteren Realität des Klimawandels auch als fiktionale Erzählung, als Serie?
Ja, es variiert so ein bisschen von Folge zu Folge. Also erst war ich sehr skeptisch. Grundsätzlich auf jeden Fall sieht es toll aus. Ne? Es ist wirklich so eine High-Class-Serie. Also diese Zukunftsentwürfe, das ist alles sehr stimmig umgesetzt, wie die Städte sich aufheizen. Also alles hat dann so einen gelben Schimmer. Man spürt wirklich die Hitze, auch dann die Aufnahmen, wo die Gletscher wegschmelzen. Und ist natürlich auch toll gespielt, klar, bei dem Cast. Aber genau, das Ding ist, es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen Unterhaltung und ich sag mal so eine Art Infotainment. Also stellenweise fand ich gerade am Anfang, wirkt es irgendwie sehr appellhaft. Also man spürt so ein bisschen irgendwie jetzt nicht direkt einen erhobenen Zeigefinger, aber schon so jemand im Hintergrund, der so ein bisschen so mahnend daherkommt. Das andere ist halt, es kommt nicht so ein richtiger Erzählfluss auf, weil die Erzählung eben springt. Also nicht nur in der Zeit, sondern auch zwischen den Figuren. Interessant, und das hat mich dann auch so ein bisschen drangehalten, ist aber, es ist nicht nur alles düster. Also es gibt sehr unterschiedliche Folgen. Das ist ja auch was, was zum Beispiel bei The Last of Us ganz interessant ist. Es gibt dann eine Folge, in der geht es um die Tiere, die es noch gibt. Es gibt dann eine Wissenschaftlerin, die tritt in Kontakt mit einem Wal und fängt dann wirklich so regelrecht an, mit dem zu sprechen. Also da hatte ich das Gefühl, da hat die Serie plötzlich so richtig was Arrival-mäßiges. Also interessante Mischung. Und im Grunde letztlich ist es tatsächlich so ein bisschen wie bei Contagion. Da entwickeln die Menschen am Ende ja auch einen Impfstoff, also die Technik setzt sich durch, aber zu welchem Preis und wer den dann bekommt, das ist ja das eigentliche Thema und das ist auch hier bei dieser Serie das, was das dann irgendwie am Laufen hält und was sie dann doch auch so interessant macht bis nach hinten raus.
Vielen Dank, Simone Schlosser. Die Serie Extrapolations läuft seit gestern auf Apple TV Plus. 3 Folgen gibt es bereits und jede Woche kommt dann eine dazu. Das war Vollbild mit Susanne Burg. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.